Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, endlich mal wieder in Bamberg predigen zu dürfen. Bei dieser Predigtplaneinteilung, die ich nicht mache, ist es manchmal gar nicht so leicht, für euch noch einen Platz zu finden. Und ich freue mich, dass auch heute kaum noch Plätze hier frei sind, dass jung und alt alle hier zusammen sind, dass wir gemeinsam zusammenkommen, um Sabbat und Gottesdienst zu feiern. Ich möchte euch am Anfang ein paar Fragen stellen. Wer von euch denkt, er hat mehr Stärken als Schwächen? Hände hoch. Wer von euch denkt, machen wir die Probe auf Exempel, er hat mehr Schwächen als Stärken? Hände hoch. Oh, da kam mehr. Wer von euch denkt, er hat die Gabe der Gastfreundschaft? Hände hoch. Ah, oh, sehr schön, da sehe ich auch einige Hände. Wer von euch denkt, er hat die Gabe der Geduld? Hände hoch. Oh, da machen nur sehr Mutige machen die Hände hoch. Und manche von ihnen sind noch zu jung, als dass sie wirklich wissen, was Geduld ist. Es gibt, wenn wir uns anschauen, immer so Punkte, Eigenschaften an uns, die uns gut gefallen. Und es gibt auch immer Eigenschaften an uns, die uns nicht so gut gefallen. Bei mir kommt jetzt in ein paar Wochen ein Assessment auf mich zu. Das ist ein englisches Wort und es heißt nichts anderes als Bewertung. Ja, wer will schon gerne bewertet werden? Vielleicht kommt es immer darauf an, was dabei rauskommt. Aber so eine Bewertung ist nie etwas ganz Einfaches. Und bevor ich da hinfahre und dann bewertet werde und in tausend Situationen irgendwelche Sachen machen muss, durfte ich jetzt schon eine ganze, ich weiß gar nicht, 10 Seiten Fragebogen ausfüllen. Und da ging es auch darum, so um Stärken, Schwächen oder man sagt heute auch so Wachstumsbereiche. Wo kann ich noch wachsen? Und man meint damit nicht die Breite oder die Gürtelumfang, der dann auch immer ein bisschen größer wird. Man meint, wo möchte ich auch noch wachsen? Auch gerade beruflich, auch geistlich, auch von meinen ganz normalen sozialen Fähigkeiten. Stärken und Schwächen haben wir alle. Und wir haben gesungen, jetzt gerade als letztes in der letzten Zeile, dass wir alle als Sünder vor Gott kommen. Aber wir kommen vor ihn. Ich möchte euch auf eine kleine Geschichte mitnehmen, die jetzt erst am Wochenende zurückliegt. Und zwar habe ich über Ostern mit einem Freund und seiner Schwester, Tinas Cousine und Cousin, eine Skitour gemacht. Ich durfte von Donnerstag bis Montag in der Schweiz auf Bergen rumstapfen. Beziehungsweise mit Skitour, also mit Skien und Fellen drunter, damit man auch auf Schnee nicht abrutscht, sondern nach oben gehen kann, Berge besteigen. Und so sind wir am Donnerstag früh in aller Frühe losgefahren, haben unser Auto unten abgestellt, sind dann, weil das eine Skipiste war, um erstmal auf 3000 Meter zu kommen, zu der Hütte, so einer Bergunterkunft, wo man übernachten kann für Bergsteiger, sind wir erstmal auf 3000 Meter mit den Skien bergauf gestiegen. Und wir hatten einen riesen Rucksack dabei. Und wir haben jetzt hier nicht so viel Möglichkeit, das zu trainieren. Also hatte ich schon eine ganze gehörige Portion Respekt dabei, wie immer, wenn es um Berge geht. Das muss man sich gut überlegen. Man braucht die richtige Ausrüstung. Und ob das jetzt so eine Stärke ist oder nicht, habe ich mir gedacht, naja, warten wir mal ab, wie es mir geht nach diesem Tag. Spannend wird es ja immer erst am Tag danach. Am Freitag sind wir dann also um 5 Uhr früh aufgestanden, haben ein mini kleines Schüsselchen Müsli hineingezwängt, damit man wenigstens irgendetwas hat, und sind losgestapft in Richtung Allerlinhorn. Das ist ein 4000er, ist nicht kein besonders schwieriger Berg, aber die Höhe, die merkt man. Da wird es dann schwieriger. Und die Sache ist die, diese beiden, die mitgegangen sind, sind ziemliche Übersportler. Also er sowieso, er ist vielleicht somit der sportlichste Mensch, den ich kenne. Und er hat deswegen auch gleich mal das Seil geschleppt. Ja, das ist immer sehr schwer und man versucht so jedes Gramm zu sparen, aber so ein 50 Meter Seil, das wiegt einfach einiges. Wir haben diesen Gipfel erreicht, wir hatten eine wunderschöne Aussicht, alles war wunderbar, kamen zurück, haben wieder geschlafen und am nächsten Morgen sollte es gleich weitergehen, dann meinte mein Freund, er kann nicht, er fühlt sich nicht gut. Und aus dieser Höhe, da reagiert jeder unterschiedlich drauf, hat er vielleicht einen Sonnenstich bekommen oder er hat die Höhe nicht so gut vertragen, etwas, was ich normalerweise immer merke mit Kopfschmerzen. Auf einmal ist derjenige, den wir eingeplant hatten als größte Stärke, als den, auf den man sich voll verlassen kann, der nimmt auch meinen Rucksack, wenn es nötig ist, ist aus demjenigen, wo ich gedacht habe, boah, das ist unsere größte Stärke, auf einmal derjenige geworden, der dort nicht mehr konnte. Eine Schwäche. Manchmal sind Stärken und Schwächen ganz einfach situationsabhängig. Das, was im einen Moment noch eine Stärke ist, kann im anderen Moment eine Schwäche sein. Und wir wollen gemeinsam in die Bibel schauen und ein ähnliches Verhältnis entdecken. Und die Anna hat sich schon drauf gefreut über diese Geschichte. Da werden wir über zwei Frauen sprechen. Und darüber, ob wir da gar über Stärken und Schwächen reden können oder ob das Ganze nicht vielmehr einfach nur situationsabhängig ist. Und manche von euch wissen schon, wo wir uns befinden. Und für alle anderen geht es jetzt ins Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 10, ab Vers 38. Ganz genau, Martha und Maria. Eine Geschichte, die wir vermeintlich kennen. Und ich habe auch schon einige Predigten darüber gehört. Aber ich versuche heute mal so abseits der ausgetretenen Wege zu gehen und vielleicht bin ich gespannt, ob ihr am Ende auch was Neues hört, aber viel wichtiger, etwas für euch mitnehmen könnt. Lukas, Kapitel 10, ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ein ganz kurzer Abschnitt, eigentlich eine Geschichte, von der wir sagen könnten, naja, na, jeder hat so seinen Tag, mal die einen, mal die anderen, Hauptsache es verteilt sich, jeder kriegt mal einen auf den Deckel. Aber ist das hier so? Es ist doch ganz spannend, denn wir wissen alle, wenn wir das übertragen und auf Gemeinde anwenden, ohne Marthas oder Martins, nennen wir mal die männliche Pendant in Martin, ohne Marthas und Martins kommt keine Gemeinde zurecht. Das sind diejenigen, die genau sehen, was getan werden muss. Dort, wo man nicht erst hinterherrennen muss, wo man keinen Auftrag geben muss, sondern wo jemand sieht und losläuft. Das ist eine Riesenstärke, was meint ihr? Also für mich ist das eine Riesenstärke. Ich weiß, Marthas und Tinas, die braucht man einfach. Leute, denen man nicht erst sagen muss, was getan werden muss. Manchmal zeigen sich Stärken und Schwächen eher aus der Umgebung, aus dem Kontext. Der Choleriker, der super initiativ ist, begeisterungsfähig und sich einsetzt und Energie hat und ranklotzen kann. Dieser Mensch, der kann in einer Situation, bei der es hart auf hart kommt und die Worte spitz werden und man sich was gegen den Kopf wirft, der kann dort auf einmal zu seinen Schwächen kommen. Ganz klar, haben wir hier auch so etwas? Wir schauen in den Zusammenhang. Und wenn wir Lukas anschauen, und das wisst ihr vielleicht, Lukas hat sein Evangelium so aufgebaut, dass das Ganze oben aus dem nördlichen Bereich der Landkarte, also See Genezareth, Galiläa, runterwandert bis nach Jerusalem und in Jerusalem gipfelt. Also das ganze Leben Jesu ist im Lukas-Evangelium angeordnet anhand eines Weges. Und wir befinden uns, und das wissen wir, wenn wir in den Kontext schauen, vorher aus dem Jordantal kommend auf dem Weg rauf Richtung Jerusalem. Lukas macht hier etwas ganz Sonderbares. In Vers 38 heißt es: Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. In ein gewisses Dorf. Und das wird noch spannender, wenn man dann nachschaut und merkt, dass wir in Johannes lesen können, dass das nicht nur irgendein gewisses Dorf ist, sondern dass wir aus Johannes erfahren, dass das Bethanien ist und dass das eigentlich schon kurz vor Jerusalem liegt. Lukas stellt eine Geschichte, die eigentlich viel später innerhalb dieses Reiseberichtes gehört, hier an eine andere Stelle. Und damit dieser Bruch nicht allzu sehr bemerkbar ist, sagt er uns einfach nur in ein gewisses Dorf. Es scheint ihm also nicht darum zu gehen, dass jetzt die Örtlichkeiten so eine große Bewandtnis haben, sondern eher die Umgebung dieses Textes, dass er gesagt hat, ich brauche diese Geschichte genau hier. Wenn wir uns den Kontext anschauen, wir gehen einfach mal ein paar Verse zuvor, dann lesen wir im Kapitel 10 die Aussendung der 70 Jünger, das große Vorrecht der Jünger. Sie kommen begeistert zurück, sie sagen zu ihm, sogar die Dämonen haben uns gehorcht, sind uns untertan in deinem Namen. Und dann auf diese Erfahrung, auf dieses Hoch lesen wir vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich möchte einen kleinen Abschnitt daraus lesen, ganz einfach, weil es wichtig ist, damit wir verstehen, worum es geht. Bei diesem Gleichnis, da kommt ein Gesetzesgelehrter, trat auf, Vers 25, und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ihr Lieben, woher kennen wir diese Frage? Der reiche Jüngling, ganz genau selbe Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Mal schauen, was sagt Jesus? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Und ganz spannend, dieser Gesetzesgelehrte, der weiß haargenau Bescheid. Er sagt, er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er spricht hier aus 5. Mose und auch noch einer Textstelle mit dem Nächsten aus 3. Mose. Er verbindet diese beiden Gesetzestexte, diese höchsten Gebote und redet hier von diesem Doppelgebot. Er weiß genau Bescheid. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Was vielleicht nicht für jeden gleich ersichtlich ist, ist, dass wir hier eigentlich eine Parallele zum reichen Jüngling haben. Die Aufforderung, tue dies und du wirst leben, ist genau dieselbe wie, gib alles hin und folge mir nach. Wenn es um das Legalistische geht, wenn es um die reine Haltung dieses Gebotes geht, wissen wir alle und können wir alle bezeugen, wir schaffen das nicht. Nicht aus eigener Kraft. Wir lieben nicht immer Gott mit all unserem Denken, unserem Streben, unserer ganzen Seele, all unserem Vermögen. Und bei dem Nächsten sieht die Sache manchmal noch schwieriger aus. Beide fragen, was muss ich tun, damit ich erlöst bin? Und beide bekommen eine Antwort, die richtig ist. aber die unmöglich ist. Sie fragen Jesus etwas, Jesus spricht, aber die Antwort gefällt ihnen nicht. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Und dann kommen wir zu dieser Geschichte des Samariters. Und diese Geschichte, die können wir ganz klein zusammenfassen, da müssen wir nicht ins Detail gehen. Die sagt ganz einfach, derjenige, der das sieht und etwas tut, eine Martha, ganz klar. Also der Samariter ist eine Martha par excellence, mein Martin von mir aus. Ganz klar, darum geht's, das heißt dieses Gebot, das ist dein Nächster. Ja Mensch, aber wenn jetzt hier diese Eigenschaft so hochgehoben wird, wie kommt es dann, dass Lukas gesagt hat, ich brauche unbedingt neben dieser Eigenschaft die Geschichte von Martha und Maria? Wir können in verschiedene Richtungen gehen. Wir können den Kontext anschauen und wir merken, das hat miteinander zu tun. Wir sehen, Lukas hat sich genau Gedanken gemacht. Und wenn wir in den Abschnitt selber gucken, dann gibt es ein Zentrum, einen Kern, der unglaublich stark im Griechischen und auch bei der Schlachterübersetzung zum Vorschein kommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei Luther ist es nicht genauso. Und zwar ist das der Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Hier haben wir einen unglaublich starken Kontrast. Bei mir heißt es einmal vieles und eines. Im Griechischen ist das genauso und deswegen hat die Schlachter das auch so umgedreht und versucht, ins Deutsche zu übertragen. Das Wort vieles, polla, und das Wort eines, henos, stehen direkt nebeneinander. Und erst wenn man diese beiden Kontraste wahrnimmt, wird einem klar, hier scheint es um eine Sache zu gehen, wo man Prioritäten setzen muss. Es sind beides Stärken, gar keine Frage. Der Samaritertext zeigt es uns überdeutlich. Aber die Frage, wann, was an dem richtigen Moment das Richtige ist, ist manchmal nicht die Frage gut gegen schlecht, sondern ganz einfach gut gegenüber besser. Wovon sind wir abgelenkt? Wovon machen wir uns Sorgen? Worum sind wir bemüht? Wo laufen wir und schaffen und werken und verpassen es doch dieses eine? Wir könnten auch fragen, wo sprechen wir nicht miteinander, sondern gehen gleich zu Jesus und sagen, sag er mal, was Sache ist. Meistens gehen wir nicht zu Jesus und sagen, sag ihr mal, was Sache ist, sondern sprechen untereinander mit demselben Resultat. Und wir müssen wissen, dass Martha hier vollkommen auf der richtigen Seite ist. Es ist unmöglich gewesen, für eine Frau in demselben Raum mit einem Mann zu sein. Die hatte da nichts zu suchen, es sei denn, sie war alt oder sie hat einem Gewerbe angehört, das ich gar nicht unbedingt näher benennen möchte. Frauen waren dort, hatten dort nicht ihren Platz. Und Martha sagt es ganz richtig. Zeig ihr mal, wo sie hingehört. Und jetzt darf ich wieder nichts sagen, weil ich schon wieder ein Mann bin. Ja, aber sie sagt, im Grunde genommen ab in die Küche mit dir. Sie hat recht, nach Konvention, nach Gebräuchen, nach Kultur, in allerlei Hinsicht. Es gibt noch einen Gegensatz, der in diesem Text ganz deutlich herausspricht. Die eine sitzt zu seinen Füßen. Und wer kann mir ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat? Kennen wir dieses zu den Füßen sitzen noch irgendwo anders her? Ich habe schon gehört, wo? Ja, Maria, genau. Genau, die Sünderin, die ihm dann die Füße netzt, ja, das auch, aber das ist eine etwas andere Situation, da müsste man auch drüber sprechen, das ist eine ganz außergewöhnliche Situation. Es gibt noch diesen Gebrauch, zu den Füßen von jemandem sitzen, was etwas anders meint. Ja, genau, ich habe es gehört, Paulus sitzt zu den Füßen Gamaliels. Und damit ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis gemeint. Was aber undenkbar ist, ist, dass das auch gilt für eine Frau zu der damaligen Zeit. Das heißt, Maria nimmt hier eine Stellung ein, ist hier mit einem Mann in einem Raum. All das, das funktioniert eigentlich alles gar nicht. Aber wir wissen, Lukas stärkt so sehr die Position der Frau wie kaum ein anderer Evangelist. Bei Lukas sind mehr Frauen benannt als in allen anderen Evangelien. Und bei Lukas haben wir Jesus, der zu Maria sagt, dass sie das gute Teil erwählt hat. Die eine sitzt hörend zu Füßen, die andere ist bemüht um vieles, man könnte auch lesen, abgelenkt von vielem und sagt Jesus, was er zu sagen hat, was er sagen soll. Es ist nur zu verständlich. Ich glaube, wir alle kennen auch diese Situation, wo wir uns wünschten, Jesus würde doch zu einer bestimmten Person eine bestimmte Sache sagen. Das ist nur menschlich, so menschlich wie wir sind. Aber dieses Wort, wenn wir uns um das Wort kümmern, dann wissen wir, dass Jesus nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern Jesus gekommen, um zu dienen. Wir wissen auch, wenn es um dieses Wort geht, dass Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort. Wenn es hier bei die eine um die Beschäftigung, um Küche, um Bewerkstelligung geht und die eine das Wort Christus hört und er sagt, das ist in dieser Situation der bessere Teil, dann denke ich, nähern wir uns hier dem, was Jesus uns sagen möchte. Wir wissen auch, der Same ist das Wort Gottes. Oder Jesus sagt, diejenigen, die mein Wort hören und tun, sind meine tatsächlichen Verwandten, sind meine Mütter und Brüder. Das Wort hat so einen hohen Stellenwert, dass es alles andere in den Schatten stellt. Wir können bemüht sein um ganz viel. Und Haubeil hat ja auch geschrieben, wenn wir den Heiligen Geist hinwegnehmen würden aus unseren Gemeinden, dann würden 95% sowas in dem Dreh einfach weiterlaufen und nichts würde sich verändern. Weil das Programm kriegen wir hin. Dann machen wir eine Liste, setzen Namen dahinter und es geht weiter wie bisher. Aber es geht nicht um Programm. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Formen, es geht auch nicht um Institution. Es geht darum, in der Situation Priorität zu begreifen und das Richtige zu wählen. Ich glaube, es gibt keine Aktion, die wir tun könnten, die so erfolgreich wäre wie eine, vor der viel gebetet wurde, vor der die Menschen wirklich zusammengefunden haben, vor der das Wort studiert wurde, vor der dieser Same, der durch das Wort in unsere Herzen kommt, auf guten Boden fällt, kräftig wird, groß wird, stark wird und Frucht bringen kann. Das Wort kommt immer zuerst. Das Wort kann durch viele Dinge, und wir kennen das aus dem Gleichnis, gehindert werden. Und da heißt es, auch Lukas 8, Vers 14, durch Sorge, Reichtum und Vergnügungen des Lebens können das Wort am Wachsen gehemmt werden. Hier geht es nicht um Reichtum, auch nicht um Vergnügung des Lebens, aber sie ist besorgt um vieles. Selbst der beste Wille, die beste Motivation kann, wenn es gerade nicht am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz ist, nichts Gutes bewirken. Es geht nicht um Stärken oder Schwächen. Es ist so gut, Marthas zu haben, Martha zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass sie an dieser Stelle eins über das Dach bekommt. Dieses Martha, Martha ist in meinen Ohren ein sehr liebevolles. Er versucht ihr dort zu begegnen, wo sie sich befindet. Und sagt zu ihr, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Um vieles. Ich glaube, auch wir können abgelenkt sein von so vielem. Manche Dinge nehmen uns voll gefangen, unser Denken, unser Handeln, unsere Ausrichtung. Wir könnten über das Liederbuch sprechen, wir könnten über alle möglichen Dinge sprechen. Wir sind so besorgt um vieles. Eines aber ist nötig. Eines. Man könnte auch sagen, nur eines. Wie kann es also sein, dass man alles richtig macht und trotzdem vollkommen falsch liegt? Indem man nicht auf die Situation guckt, sondern nur besorgt ist um vieles. Von diesem einen, das sie erwählt hat, sagt er auch noch im Nachsatz, das soll nicht von dir genommen werden. Ihr Lieben, es geht hier um unsere Beziehung zu Jesus. Das kann euch niemand nehmen. Das ist etwas, was nur zwischen jedem Einzelnen von uns und Jesus besteht. Aus dieser Beziehung zu Jesus sollen wir Martha sein. Aber nicht vorher. Wenn Geschäftigkeit, Aktionismus, Programme vor dieser Gottesbegegnung stehen, dann tun wir vieles, aber meist nicht das Beste. Und wenn es hier heißt in Vers 42, Maria aber hat das gute Teil erwählt, da könnte auch stehen, Maria aber hat das beste Teil erwählt oder das bessere Teil erwählt. Manchmal gibt es zwischen zwei guten Dingen, die an sich gut sind, eben trotzdem ein besseres. Hier geht es nicht darum, dass wir keine Marthas bräuchten. Im Gegenteil, hier geht es darum, dass wir Marthas brauchen, die aber aus dem Wort Gottes beauftragt werden, Dinge zu tun. Er ist unser Fundament. Martha hat davor einige Sachen, die sie perfekt macht. Die Gabe, die Gastfreundschaft. Sie lädt ihn erstmal ein. Aber dann ist sie abgelenkt und beschäftigt und voller Sorgen. Sie versucht, alles gut zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, uns vorzustellen. Jeder von uns hat schon mal jemanden eingeladen und war dann bekümmert und musste sich halt kümmern um alles und war dann in der Küche, während der Gast halt irgendwo im Wohnzimmer saß oder sowas. Ja, das kennen wir, das ist ganz normal. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Das muss halt gemacht werden, das steht noch nicht alles auf dem Tisch. Und trotzdem, wenn jemand Gast ist, dann ist man beim Gast, da ist man möglichst, lässt man ihn nicht unbeaufsichtigt. Und hier lesen wir nur von diesen beiden. Die Geschichte geht weiter. Sie ist an der Stelle nicht zu Ende. Jesus kommt wieder zu ihnen. Jesus erweckt Lazarus. Jesus erweist ihnen die Ehre. Jesus ist bei ihnen. Ich glaube auch nicht, dass sie hier gekränkt ist, dass sie danach schmollt, sondern dass Jesus einfach nur ganz klarstellen will, ich komme zuerst, danach alles andere. Wenn wir das berücksichtigen, wenn wir hier dranbleiben, dann sind wir auf der richtigen Seite. Und eine letzte Parallele möchte ich noch ziehen, einfach weil ich sie sehr spannend finde. Wenn wir Martha und Maria parallel setzen zum verloren gegangenen Sohn, da haben wir auch den einen, der empört ist und sagt, wie kann das denn sein? Jetzt kommt der zurück und jetzt schlachten wir hier das Kalb. Das ist doch ungerecht. Und bei ihr haben wir auch die eine, die sagt, hey, wie kann das sein? Die sitzt hier zu deinen Füßen und ich bin die ganze Zeit am Malochen. Das ist doch ungerecht. Dabei verkennen beide, die nicht zufrieden sind, die Situation und das Vorrecht, bei Jesus zu sein, bei Gott zu sein. Um Gott zu lieben, müssen wir auf Gott hören. Hören kommt vor Tun. Das ist vielleicht für mich die Überschrift, die ich über Martha und Maria setzen würde. Hören kommt vor Tun. Ich bitte darum, dass wir uns immer wieder neu von Gott ansprechen lassen, dass wir auf ihn hören und daraus ins Tun kommen. Dass wir das in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unseren Beziehungen beherzigen. Denn aus dem Wort heraus ist uns alles möglich. Darum bitte ich unseren Gott im Namen Jesu. Amen.